Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast geht es um sexuelle Gewalt und ihre Folgen für die Betroffenen. Das kann belastend und retraumatisierend sein. In den Shownotes findet ihr einen Link zu Hilfsangeboten.
Fire.
Bisher bei Vor aller Augen.
Er sagte, das Foto kenne ich und diesen Blickwinkel kenne ich auch. Das muss das und das Haus sein, sodass wir da dann zumindest den Tatort identifizieren konnten und darüber wieder neue Ansätze generieren können.
Wir gucken uns alle Bilder und alle Videos an. Und das bedeutet, wir sprechen halt auch immer von der, ich sag mal, wir öffnen die Büchse der Pandora, ja, oder die Blackbox, weil man einfach nicht weiß, was ist da jetzt drin.
Weil wir haben hier oben ganz klein angefangen mit Missbrauchsabbildungen und gucken sie, was wir für Dimensionen haben in den Verfahren. Das sind alles für sich einzelne Eisberge. Und meine feste Überzeugung ist, dass wir in NRW, national wie auch international, hunderte dieser Eisberge rumschwimmen haben.
Der 6. Juni 2020 ist ein Samstag. Und meine Kollegin Jana Stegemann hat eigentlich frei. Sie weiß zwar, dass an dem Tag eine Pressekonferenz bei der Polizei in Münster stattfindet zu einem Fall von sexueller Gewalt, aber in der Einladung steht wenig Konkretes drinnen. Jana hatte sogar vorab noch bei der Polizei deswegen angerufen. Aber eine Polizistin sagte am Telefon auch nicht viel mehr. Ist der Fall so groß wie Bergisch Gladbach, fragt Jana. Nein, sagt die Polizistin. Und so wirkt alles eher wie eine kleine Meldung. Jana gibt der Redaktion in München Bescheid, dass die den Livestream verfolgen sollen. Und dann verbringt sie den Tag mit einer Bekannten.
Und dann habe ich von einer befreundeten Journalistin aus dem Fall Lüchte nur eine WhatsApp bekommen, wo drin stand, Scheiße, hast du gesehen, was in Münster ist? Und dann habe ich sofort quasi Kopfhörer rein, die PK wurde im Livestream übertragen, reingeguckt.
Jana fährt sofort nach Hause, hört sich die restliche Pressekonferenz an. Und noch am selben Tag beginnt sie mit der Recherche.
Die Polizei ist in solchen Fällen ja immer sehr drastisch, aber da war es nochmal, dass man wirklich den Polizeipräsidenten von Münster, den damaligen, der war einfach fassungslos. Der hat gesagt, wir blicken in den Abgrund. Das ist alles übertrifft, was die Polizei jemals ermittelt hat bisher.
Münster. Das ist der dritte riesige Missbrauchskomplex, den die ErmittlerInnen in NRW seit 2019 aufgedeckt haben. Nach Lüchte, dem Campingplatz, und nach Bergisch Gladbach, wo so viele Daten digital ausgewertet und ein riesiges Netzwerk aufgedeckt wurden. Der neue Fall Münster rückt nochmal ein anderes Thema deutlich in den Fokus, das in den beiden anderen Fällen zwar schon eine Rolle gespielt hat, hier ist es für mich aber nochmal ganz anders. Ihr hört Vor aller Augen, ein Podcast über sexuelle Gewalt an Kindern und wie sie sich bekämpfen lässt. Ein FIO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Und das ist Folge 5. Familie. Ein Auto hält neben dem Gehsteig am Schulweg. Das Fenster wird heruntergelassen und ein Unbekannter sitzt dahinter. Er fragt, soll ich dich ein Stück mitnehmen? So oder so ähnlich geht das Klischee. Das ist das Szenario, auf das man sich als Kind vorbereiten soll, das wahrscheinlich jedes Kind irgendwie im Kopf hat, weil Eltern, LehrerInnen und teilweise auch Medien das so darstellen. Man soll nicht mit Fremden mitgehen. Man soll keine Süßigkeiten von ihnen annehmen. Man soll da gut aufpassen. Die Botschaft lautet, die Gefahr, das sind die Fremden. Aber die Wahrheit ist ja, diesen komplett Fremden im Lieferwagen, der ein Kind am Schulweg verschleppt oder am Spielplatz, um ihm dann schlimme Dinge anzutun, den gibt es nur selten. Öfter gibt es inzwischen die Fremden, die sich über das Internet an Kinder annähern. Aber auch die kommen viel seltener vor als andere Tätertypen. In den allermeisten Fällen passiert sexuelle Gewalt an Kindern im sozialen Nahbereich, wie es oft dazu heißt. Wirklich belastbare Zahlen gibt es dazu nicht, weil so viele Taten nie angezeigt werden. Aber es sind wohl die Hälfte aller Fälle, die im erweiterten Familien- oder Bekanntenkreis passieren. Das heißt, die Täter sind Nachbarn oder Personen aus Einrichtungen oder Vereinen, die die Kinder und Jugendlichen gut kennen. Das steht in einem Dokument des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung. Nach diesen Angaben passiert einer von 4 Missbrauchsfällen in der engsten Familie. Wobei gerade hier die Dunkelziffer besonders hoch sein könnte. So war das bei ganz vielen Tätern im Tatkomplex Bergisch Gladbach, zum Beispiel bei Jörg L., mit dem die Ermittlungen begonnen haben. Und so ist es eben auch im Fall Münster, der im Mai 2020 öffentlich wird.
Und das Schlimme bei diesem Fall ist ja, dass das Kind sich niemandem anvertrauen konnte, weil sein Stiefvater, auch wenn das Wort eben nicht zutrifft, hat ihn als Sexualobjekt gesehen, ausschließlich.
Das sagt meine Kollegin Jana, die seit der Pressekonferenz im Mai 2020 über den Fall berichtet. Die Behörden ermitteln damals aber schon länger.
Der Fall Münster beginnt schon 2018. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die Polizei fährt ja auch Streife im Internet. Und sie fahren auch Streife im Darknet. Und es wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet gegen Unbekannt, weil der Polizei aufgefallen ist, dass in bestimmten Foren halt so diese Fotos getauscht worden sind. Und dann kamen sie irgendwann auf eine IP-Adresse.
Sie sehen sich das also genauer an. Sie versuchen herauszufinden, wer dahinter stecken könnte. Die Ermittlungen gehen über Monate. Es ist dann schon Mai 2019, als sie schaffen, die IP-Adresse zu entschlüsseln. Sie gehört zu einem landwirtschaftlichen Betrieb im Münsterland. Und mit dieser IP-Adresse wurden eben Missbrauchsdarstellungen verbreitet. Kinderpornografische Schriften, wie das in den Akten heißt, auch wenn es sich um Bilder und Videos handelt. Und die Polizei findet schnell raus, dass dahinter der Mann steht, der in diesem Betrieb die IT-Systeme betreut. Adrian V., der damals 27 Jahre alt ist.
Der Mann lebt zwar integriert in Münster, in die Gesellschaft integriert, denkt man. Also er geht einem Job nach, aber er ist schon oft aufgefallen bei den Behörden. Es gab 2-mal vor dem Jugendschöffengericht Prozesse wegen Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Und ich habe damals die Urteile angefordert aus den Jahren 2016, 2017. Das ist sehr drastisch, aber dazu muss man wissen, Adrian V. ist ein... Ja, man muss fast sagen, dass er ja da schlau agiert hat, weil er hat sich in diesen Prozessen jemals immer reumütig gegeben. Er hat alles gestanden, alles eingeräumt.
Infolge des Urteils macht er dann auch eine Therapie und sagt, er will sich bessern. Und offenbar ist Adrian V. auch lange sehr überzeugend. So überzeugend, dass er auch seine Beziehung zu seiner Freundin aufrechterhalten kann.
Er ist seit etwa 2013 mit Sabrina K. zusammen. Die haben aber nie in einer Wohnung gewohnt. Sabrina K. hat einen Jungen. Adrian V. war so etwas wie der Stiefvater, auch wenn ich dieses Wort eigentlich im Zusammenhang mit diesem Fall kann man eigentlich gar nicht nennen.
Als die beiden zusammenkommen, ist der Junge noch ein Kleinkind. Heute ist er 11 Jahre alt.
Und er hatte halt Zugriff ab diesem Moment auf diesen Jungen. Und man muss wissen, dass 2016, 2017 nach der Verurteilung wegen Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften ist der Adrian V. ja vorbestraft. Er ist auf Bewährung. Aber trotzdem reicht es nicht, dass die Behörden aktiv werden. Der Fall des Jungen geht zu einer Clearingstelle der Stadt Münster. Das ist dann immer anonymisiert. Da sitzen Psychologen, Polizisten, Experten, die bewerten die Lage, wie ist die Gefahr für den Jungen. Und offenbar kommen sie zu dem Schluss, es besteht keine Gefahr für diesen Jungen. Weil sie offenbar denken, dieser Mann sammelt diese Schriften, aber er erstellt keine.
Das glaubt die Polizei auch im Mai 2019. Sie findet damals also diese IP-Adresse, stellt fest, dass sie zu Adrian V. führt und denkt, er hat wieder Missbrauchsdarstellungen geteilt, mehr nicht. Die Beamtinnen durchsuchen deswegen auch Adrian V.'s Wohnung und finden alle möglichen Geräte. Die sind aber sehr professionell verschlüsselt, weil er ja IT-Techniker ist. Und die Polizei kann sie nicht knacken.
Deswegen legen sie diese Geräte erstmal zurück. Sie können sie nicht direkt entschlüsseln. Sie haben sehr viele andere aktive Missbrauchsfälle. Und einer Polizistin lässt dieser Fall aber keine Ruhe. Und sie versucht immer wieder, diese Geräte zu entschlüsseln und irgendwann gelingt es ihr.
Das dauert ungefähr ein Jahr. Von Mai 2019 bis Mai 2020.
Und dann ist klar, nachdem sie gesehen hat, was da drauf ist, ist klar, jetzt muss man reagieren.
Was die ErmittlerInnen finden, sprengt eigentlich jede Vorstellungskraft. Und ich lasse jetzt auch gleich, wie immer in diesem Podcast, die meisten Details weg. Ich muss aber doch ein paar Sachen erzählen, die aus unserer Sicht nötig sind, um die Strukturen hinter solchen Fällen zu verstehen. Sie verdeutlichen nämlich, wie Täter kommunizieren, wie sie vorgehen und wie offen sie zum Teil auch handeln. Im Mai 2020 wird nämlich deutlich, dass Adrian V. seinem Stiefsohn ab 2018 massiv sexuelle Gewalt antut. Er filmt vieles davon, verbreitet es und trifft sich auch mit anderen Männern.
Er fährt durch ganz Deutschland mit dem Kind, überlässt diesen jungen, fremden Männern zum Missbrauch. Und das Schlimmste, wenn man überhaupt in dieser Kategorie reden möchte, ist auch für die Ermittler eben diese Tat, die im ersten Lockdown in Deutschland, also wir sind jetzt wieder in 2020, noch stattfinden kann, obwohl die Behörden Adrian V. ja schon auf dem Schirm haben. Nämlich, da hat Adrian V. Geburtstag.
Den Geburtstag feiert er in der Gartenlaube seiner Mutter. Das ist keine heruntergekommene Campingparzelle wie in Lüchte, sondern wirklich ein sehr gepflegter Kleingarten.
Zu diesem Geburtstagswochenende kommen drei Männer. Der eine der Männer bringt seinen 5-jährigen Sohn noch mit. Adrian V. hat seinen damals 10-jährigen Stiefsohn dabei. Und diese Männer verabreden sich, um eben 3 Tage lang die beiden Jungen für Stunden zu vergewaltigen, zu quälen, zu erniedrigen. Sie tun den Kindern unvorstellbare Dinge an.
Sie dokumentieren das alles auch noch. Es gibt ein 30-stündiges Video. Adrian V. hatte die Gartenlaube davor mit mehreren Kameras ausgestattet. Man sieht auf dem Video zum Beispiel, wie die Kinder mit Lösungsmittel betäubt werden.
Man weiß aus dieser Videoaufnahme, dass da zum Beispiel so Sätze gefallen sind wie: Adrian V. hat gesagt, das Buffet ist eröffnet.
Und das ist nur ein Ausschnitt von den Grausamkeiten, die Adrian V. seit Jahren begeht. Am Ende wird er zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und der Richter sagt beim Urteil, das übersteigt alles, was diesem Gericht jemals vorgelegt worden ist. Auch die anderen beteiligten Männer bekommen hohe Haftstrafen. Stand Juli 2021 arbeiten noch immer 75 ErmittlerInnen in der sogenannten Ermittlungskommission Rose daran, alle IT-Geräte und Folgefälle abzuarbeiten. Adrian V. ist mit seinem Stiefsohn ja eben kreuz und quer durch Deutschland gefahren. Er hat andere Männer auf Campingplätzen und in deren Wohnungen getroffen. Und er hat auch die Taten gut dokumentiert. Das heißt, es gibt viele Spuren, die weiterführen. Und nach einem Jahr Ermittlungen hat die Polizei immerhin schon über 50 Tatverdächtige identifiziert und mehr als 30 Kinder als Opfer. Mehr als 30 Tatverdächtige sind inzwischen in Haft. Und das sind wenigstens positive Zwischenergebnisse. Was im Fall Münster aber nochmal besonders auffällig ist, sind die Rollen, die ganz andere Personen dabei spielen. Nicht nur die direkt beteiligten Männer. Ich habe zum Beispiel ja schon kurz gesagt, die Gartenlaube in Münster, die hat der Mutter von Adrian V. gehört. Die ist damals, das hat viele ziemlich schockiert, Erzieherin in einer Kita. Und sie gibt ihrem Sohn damals wohl eben den Schlüssel. Und sie ist wohl auch zwischendurch auf den Videoaufnahmen zu sehen.
Die Mutter von Adrian V., der die Hütte gehört, wünscht den Männern noch viel Spaß. Sie weiß, davon sind die Gerichte überzeugt, was da passiert. Sie ist auch am Ende verurteilt worden. 5 Jahre hat sie bekommen. Die Mutter kommt auch noch zum Frühstück vorbei an einem dieser Tage, wo die Männer sich da aufhalten. Und er hält sich ganz locker mit denen und es wird gescherzt.
Im August 2021 hat dann auch noch der Prozess gegen eine weitere Frau begonnen. Gegen Sabrina K. Das ist die Mutter des Stiefsohns von Adrian V. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, dass sie von der sexuellen Gewalt gewusst hat und dass sie in mindestens 5 Fällen sogar dabei war. Das streitet Sabrina K. übrigens vor Gericht ab. Was aber schon klar ist, sie wusste davon, dass Adrian V. verurteilt wurde, weil er früher Missbrauchsdarstellungen hatte.
Nachdem die die Wohnung in Münster durchsucht hatten, ging es ja auch erstmal darum, den Jungen zu finden. Da weiß man, dass die Mutter auch aktiv den Ermittlern nicht geholfen hat. Sie haben ja diese Sabrina K. in der Wohnung angetroffen und gefragt, wo ist der Junge? Und der Junge war in Begleitung von Adrian V. und weiteren Männern dann in der Innenstadt. Da konnten sie ihn dann retten.
Und das ist schon etwas, was in dem Fall nochmal schockierender ist. Dass der Junge sich offenbar wirklich niemandem anvertrauen konnte. Er hat auch in der Familie keinen Schutz bekommen. Sogar seine eigene Mutter schaut offenbar weg. Und auch wenn ich weiß, dass man Fälle wie Münster nicht wirklich mit anderen vergleichen kann, ist das wohl etwas, was immer wieder vorkommt. Dass Menschen ihren eigenen Kindern oder Kindern, für die sie sorgen, sexuelle Gewalt antun. Und das über Jahre möglich ist, obwohl da auch Mütter sind, Geschwister, Onkel, Tanten. Warum bekommen die nichts mit? Oder wollen nichts mitbekommen?
Naja, jede und jeder guckt nicht gern auf die eigene Familie. Also natürlich wird, wenn, was weiß ich, wenn man es mitbekommt, im Bekanntenkreis noch, ja, dann kann man sich empören und kann man auch empören, dass da nichts gemacht wird. Ist es aber der eigene Vater, der eigene Bruder, ja, oder so, dann ja, wird bagatellisiert oder hat man keine Sprachfähigkeit.
Das ist Renate Bühn. Sie ist Aktivistin, Künstlerin und Sozialpädagogin.
Und ich denke, wenn jede und jeder auch in die eigene Familie schauen würde und auch eine Sprachfähigkeit im eigenen Umfeld entwickeln würde, dann denke ich, dass es in jeder Familie Betroffene von sexualisierter Gewalt gibt, über Generationen hinweg und eben auch Täter und Täterinnen.
Bühn ist heute fast 60 Jahre alt. Und vor vielen Jahren, das erzählt sie uns, wurde ihr selbst sexuelle Gewalt angetan durch ihren eigenen Vater. Heute engagiert sie sich deswegen dafür, dass mehr Menschen über Missbrauch in Familien sprechen. Und zwar im sogenannten Betroffenenrat. Das ist ein Gremium aus ExpertInnen, das vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung einberufen wurde. Und zwar, weil es natürlich davor auch schon Gremien gab, die sich mit sexueller Gewalt auseinandergesetzt haben, die aufgeklärt und politische Forderungen formuliert haben. Aber mit der Zeit wurde dann deutlich, dass darin die Perspektive von Betroffenen viel zu oft ungehört bleibt. Die Perspektive von ExpertInnen aus Erfahrung, wie das der Betroffenenrat uns gegenüber am Telefon nennt. Und die Worte sind hier tatsächlich sehr wichtig. Nicht alle Menschen, denen sexuelle Gewalt angetan wurde, wollen zum Beispiel Opfer genannt werden, weil der Begriff ihnen zu passiv ist, zu stigmatisierend. Andere finden ihn gut, weil er auf die Straftat dahinter hinweist. Wieder andere nennen sich lieber Überlebende, weil es andeutet, dass solche Taten andauernd und immer wieder traumatisieren können. Warum also nicht auch ExpertInnen aus Erfahrung? Oder eben Betroffene, was etwas neutraler ist und was auch Renate Bühn meistens sagt. Als Kind hatte Bühn für das, was ihr passiert ist, jedenfalls noch überhaupt keine Worte.
Also es war natürlich nicht eine Sprachfähigkeit in meiner Familie, schon mal gar nicht in den 60er und 70er Jahren. Kinderrechte waren ja ganz weit entfernt.
Man muss sich da wirklich in die Zeit zurückversetzen. Als Renate Bühn Kind und Jugendliche ist, da fängt gerade erst die Frauenbewegung an. Homosexualität ist in Deutschland noch strafbar. Die Vorstellung, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, die ist nicht wirklich verbreitet. Im Gesetzbuch verankert ist das ja erst seit 2000. Und die Verhältnisse in Renate Bühns Familie sollen auch schwierig gewesen sein, sagt sie uns. Die Stimmung gegenüber den Kindern beschreibt sie als unachtsam und abwertend, wenn nicht sogar bösartig.
Es wurde ja zugeschaut, dass wir kaum was zu essen hatten, ja, dass ich kein eigenes Zimmer hatte, immer in Anwesenheit des Täters einschlafen musste und so Dinge, also die halt nicht akzeptabel auch zu der damaliger Zeit eigentlich waren.
Es gibt damals aber einfach keine guten Ansprechstellen für solche Fälle. Und das ist schon ein Unterschied zu heute. Heute tauchen ja mehr Missbrauchsfälle in Statistiken auf. Unter anderem nur, weil viel mehr Taten angezeigt werden. Und angezeigt werden können. Früher war die Dunkelziffer noch höher.
Also in der damaligen Zeit war es natürlich noch schwieriger, dann da auch einzugreifen. Da sind wir ja heute schon weiter, ja, dass wir das Hilfetelefon anrufen können, ja, und dass es natürlich in so einem Fall notwendig wäre, das Kind zu schützen, ja, und den Täter auszugrenzen.
Genau das passiert in Bühns Fall nicht, sagt sie uns. Niemand schreitet damals ein, niemand schützt sie gegen die sexuelle Gewalt. Aber irgendwann entschließt sie sich selbst, ihr Schweigen zu brechen. Damals ist sie 13 oder 14. Sie ist seit Jahren der Gewalt ausgesetzt und spricht mit ihrer Tante. Das ist die eine Person in ihrer Familie, von der sie sich Unterstützung erhofft. Und die Tante stellt den Vater dann auch tatsächlich zur Rede. Der streitet zwar alles ab, sagt uns Bühn.
Hat mich halt als Lügnerin und Hure und als Flittchen und Lügnerin natürlich bezeichnet, genau.
Aber die sexuelle Gewalt hört da auf. Eine wirkliche Erlösung ist das für Bühn aber nicht.
Es war dann trotzdem nicht danach nie wieder Thema. Und ich war ja immer noch in der Anwesenheit des Täters ausgeliefert. Es hätte ja weitergehen können, sie hat ja gar nicht gefragt.
Ihre Mutter steht damals weiter zum Vater. Der Missbrauch wird in der Familie nicht weiter thematisiert. Es gibt keine Anzeige und der Vater ist damit auch nicht verurteilt. Und das quält Renate Bühn. Später verarbeitet sie die Zeit auch künstlerisch. Und eines der Werke, das damals entsteht, macht die Situation vielleicht greifbarer. Es ist eine Installation mit dem Titel »Frühstück mit Papi«.
Und da war mir wichtig, einfach mal den Alltag Betroffener zu erfassen. Also es geht natürlich darum, die sexualisierte Gewalt zu überleben, aber auch den Alltag. Weil in der Familie muss man ja mit dem Täter leben, als kleines Kind. Sitzt am Tisch mit dem Täter und muss frühstücken. Also es ist eine Arbeit, da sind zwei Brötchenhälften auf Frühstücksbrettchen und sowas wie Honig ist auf dem Brötchen und da ist es übersät mit toten Fliegenleibern, also Ekel. Und eigentlich könnte man nicht frühstücken, weil man ja eigentlich, wenn man dem Täter, dem Vater, Bruder oder wem auch immer gegenüber sitzt in der Familie, eigentlich das Würgen kriegen müsste. Und wie ist es möglich, wirklich zu essen und zu überleben? Und was muss ein kleines Kind, meistens ja beginnt auch die familiäre Gewalt sehr früh, vor dem sechsten Lebensjahr im großen Falle und geht über Jahre, was muss wirklich alltäglich überstanden werden? Und das geht natürlich nicht nur mit Abspaltung und Nichtspüren und die Welt ein Stück zu trennen, und natürlich sich auch was bewahren. Aber es ist ein enormer Kraftaufwand, der von wirklich kleinen Kindern erbracht wird.
In ihrer Familie sei es so gewesen, dass sie sich über viele Jahre im Prinzip alleine mit der sexuellen Gewalt auseinandersetzen musste, sagt Bühn. Und das stört sie natürlich. Das könne nie nur die Aufgabe der Betroffenen selbst sein.
Und da würde ich mir halt wünschen, dass es ganz eindeutig ist, dass der Täter quasi aus der Familie ausgeschlossen wird und ihm auch ganz eindeutig gesagt wird, wir laden dich jetzt nicht zu der Hochzeit oder zu Weihnachten ein, weil. Also dass es nicht so heimlich gemacht wird, sondern eine Offenlegung ist und eine klare Unterstützung für die Betroffenen.
Das ist etwas, was Bühn auch im Namen des Betroffenenrats fordert, in einem Impulspapier zum Tatort Familie, das sie mitgeschrieben und 2021 veröffentlicht hat. Es müsse eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt in Familien geben, steht da. Bühn fordert Erwachsene auf, dass sie für Kinder und Jugendliche ansprechbar sind, dass die Erwachsenen sich einmischen, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Und dass sie lernen, offener über Gewalt in der eigenen Familie zu sprechen, die schon passiert ist. In dem Impulspapier steht zum Beispiel, warum ist es stärker stigmatisiert, offen zu sagen, dass man aus einer Familie kommt, in der einem oder mehreren Geschwisterkindern sexualisierte Gewalt zugefügt wurde, als zu schweigen. Familienmitglieder, die sich schützend auf die Seite von betroffenen Kindern und Erwachsenen stellen, brauchen eine größere politische, juristische und gesellschaftliche Unterstützung und Anerkennung für ihre klare Positionierung.
Also müssen Angebote kommen von den Erwachsenen. Und wenn die nicht kommen und nicht vorgelebt werden, dann sind das keine Vertrauenspersonen. Weil man muss sich ja auch sicher fühlen, dass man dann auch Hilfe bekommt oder sich dann was verändert und dass es nicht noch schlimmer wird, indem dass man sich anvertraut.
Diese politischen Forderungen entstehen bei Renate Bühn, wie gesagt, aus ihrer eigenen Erfahrung. Sie sind aber auch ein Zeichen dafür, was sich seitdem schon verändert hat. Obwohl es damals schon viele Betroffene gibt, schweigen fast alle noch. Und dann, in den 80er Jahren, hat Bühn mit Anfang 20 ein entscheidendes Erlebnis.
Ich habe damals, glaube ich, schon auch ab und zu mal die Brigitte gelesen. Und es war wirklich die Brigitte, die zum allerersten Mal Betroffenenberichte hatte. Und dann, als es, glaube ich, einen Bericht gab, plötzlich sich vor Zuschriften nicht mehr retten konnte.
Plötzlich sind da andere. Renate Bühn liest zum ersten Mal von Erfahrungen, die wie ihre klingen.
Sie hatte schon das mitgeteilt, mehreren. Ich hatte es auch schon weitererzählt an meinen Bruder und so. Aber niemand hat gesagt, ich auch. Und da stand ja jetzt, es sind so viele.
Das löst nicht nur bei Bühn etwas aus. Immer mehr Betroffene melden sich öffentlich zu Wort, schildern, wie sie als Mädchen von Verwandten missbraucht worden sind. Es ist die erste große öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema in Deutschland.
Und dann kam Väter als Täter von Barbara Kafemann und Lostöter. Und das Buch habe ich in der Buchhandlung gesehen, irgendwie, was ich weiß jetzt nicht, 84 oder so in der Richtung. Und das war für mich auch nochmal mit diesem Titel Väter als Täter. Ja, das war für mich sehr impulsgebend.
Es gibt in dem Buch zum Beispiel auch einen längeren Teil über das Erwachsenwerden nach dem Missbrauch. Erinnerungen sind wie Zeitbomben, steht da als Zwischenüberschrift. Spinne ich oder sind die anderen verrückt?
Und dann habe ich halt den Impuls gehabt, auf die Suche zu gehen und habe halt Flyer ausgehängt in Cafés damals. Und gemeinsam noch mit zwei Fachberaterinnen haben wir dann Ort und Zeit für ein erstes Treffen draufgeschrieben.
Sie will also andere persönlich kennenlernen. Es ist ein Gesprächsangebot für Mädchen und Frauen in ihrem Viertel, in ihrer Stadt, denen Ähnliches widerfahren ist. Die Opfer von sexueller Gewalt, von Missbrauch geworden sind. Und die nicht nur weiter weg in den Büchern sind, sondern ganz nahe. Bühn ist dabei aber nicht mal sicher, was sie sich genau davon erwartet. Und vor allem, ob da jetzt viele kommen werden oder nicht. Es sind die 80er Jahre, das Internet gibt's noch nicht. Auf dem Flyer zum Treffen steht zwar eine Kontaktnummer, aber da meldet sich niemand. An dem Tag kommt Renate Bühn also zum Treffpunkt, der Pro Familia in Darmstadt. Das ist eine Beratungsstelle, die es damals schon gibt und die da zum Beispiel auch schon über Schwangerschaftsabbrüche aufklärt. Und dort wartet Bühn. Mit ihr sind zwei Fachberaterinnen von Pro Familia und einem Frauenhaus da, die das Treffen mitorganisiert haben.
Und wir dachten, vielleicht kommt auch niemand, aber dann waren wir zum Schluss, ich glaube, 7, also es kamen noch 6 außer mir, genau. Und es war wirklich erlösend.
Plötzlich sind da Menschen, mit denen Bühn ihre Erfahrungen teilen kann. Frauen, die sich gegenseitig ihre Geschichte erzählen und die sich gegenseitig zuhören.
Wir konnten ja uns auch dann über alles austauschen, ja, die Rolle der Mütter oder die Täter, wer sind die Täter, auch über Wut und Hassgefühle.
Dieses erste Treffen bezeichnet Renate Bühn heute als Initialzündung. Für ein Empowerment, eine Sprachfähigkeit. Aus dem kleinen Kreis an Frauen wird schnell mehr. Es spricht sich rum. Das Thema gewinnt auch in ihrem Umfeld an Öffentlichkeit, gerade im Zusammenhang mit der damaligen feministischen Bewegung. Irgendwann mietet die Gruppe um Bühn auch eigene Räume an. Sie organisiert Veranstaltungen. Und eine ist zum Beispiel mal völlig überfüllt. Da waren 200 oder 300 Frauen, schätzt Renate Bühn. Und aus all dem entsteht 1986 Wildwasser Darmstadt. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die Bühn jahrelang mit aufbaut. Es ist eine der ersten dieser Art in Deutschland.
Anfang der 90er waren wir die Ersten, die eine große Unterschriftskampagne gemacht haben und die Abschaffung der Verjährungsfrist noch schriftlich mit Briefen hin und her schicken, überall Unterschriften einsammeln. Oder wir haben ein Täterplakat gemacht und zwar haben wir die Fotos von den Tätern da drauf, was ja natürlich nicht so legal war, weil der Täter, wenn er nicht verurteilt ist, ja sein Persönlichkeitsrecht hat. Aber wir haben sie abgebildet, teilweise mit Namen, teilweise nicht, und haben gesagt, draufgeschrieben, Vorsicht, Täter sind Wiederholungstäter, diese Männer sind Mädchenvergewaltiger. Ach ja, und dann waren freie Felder und da stand drauf, ihr Ehemann, ihr Lehrer, dass es halt natürlich auch jemand aus dem eigenen Kreis sein kann, weil jede und jeder kennt Betroffene und jede und jeder kennt Täter und manchmal Täterinnen. Und das Plakat habe ich auch dem Täter zugeschickt, das haben wir auch plakatiert.
Und die Botschaft ist, wir sehen euch. Wir haben das nicht vergessen. Um Missbrauch auch innerhalb von Familien zu erkennen, sagt Bühn heute, ist diese Sprachfähigkeit, wie sie das nennt, am allerwichtigsten. Dass man die Dinge beim Namen nennt und Fragen stellt.
Wie kann das geschehen, dass es stattfindet und die anderen Familienangehörige es nicht merken, nicht schützen? Wieso wird geleugnet, wenn es offengelegt wird, ja, weggeschaut, vertuscht? Wieso werden die Betroffenen allein gelassen? Und wenn erwachsene Betroffene es offenlegen, das zeigen ja auch die Anhörungen der Aufarbeitungskommission, die Täter zumeist integriert bleiben in der Familie. Also sie werden eingeladen zu Familienfesten etc.
Renate Bühn spricht hier die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs an. Das ist heute ein wichtiges Organ im Kampf gegen das Schweigen bei sexueller Gewalt. Eine Anlaufstelle, bei der Betroffene sich melden können, auch viele Jahre nachdem sie Gewalt erlitten haben, nachdem das Verbrechen vielleicht rein juristisch schon verjährt ist. Betroffene sollen die Möglichkeit bekommen, über die Taten zu sprechen, damit diese aufgearbeitet werden können. Seit ein paar Jahren beschäftigt sich die Kommission besonders intensiv mit dem Tatumfeld Familie, was weltweit in der Form einzigartig ist.
Und ich habe einen Fall vor Augen, in dem ein junges Mädchen, eine Jugendliche, sich ein Herz gefasst hat und dann nochmal an eine Lehrerin herangetreten ist.
Das ist Sabine Andresen, seit 2016 Vorsitzende der Kommission. Sie hat an der Goethe-Universität von Frankfurt eine Professur für Sozialpädagogik und Familienforschung.
Von der sie das Gefühl hatte, vielleicht versteht sie mich, vielleicht wird sie mir helfen. Und diese Lehrerin hört ihr auch zu und tröstet sie auch und sagt dann aber zu dem Mädchen, dass sie sich in diese Sache nicht einmischen könne, weil es sich um eine Privatangelegenheit handle. Also so dieser Blick auf die Familie und alles, was in der Familie geschieht, als Privatangelegenheit zu behandeln und dann nicht zu erkennen, dass Gewalt keine Privatangelegenheit ist.
Und das Schweigen, das sie da beschreibt, das betont Andresen, geht eben oft nicht von den Kindern selbst aus. Viele von ihnen wollen reden, die teilen sich mit, verbal oder auf andere Art und Weise. Aber in den Gesprächen, die Andresen heute mit Betroffenen führt, kommt eine Sache immer wieder auf.
Dass sie sagen, niemand hat mich gefragt. Niemand ist auf die Idee gekommen, auf meine Zeichen, beispielsweise, dass ich so zurückgezogen war oder dass ich eigentlich mich gar nicht mehr mit Gleichaltrigen getroffen habe oder dass ich viele Kleidungsstücke übereinander angezogen habe oder dass ich mich nicht mehr gewaschen habe. Niemand hat es als Zeichen gelesen und hat die Gelegenheit genutzt, mich anzusprechen, zu fragen.
Es sind eben die Erwachsenen, sagt Andresen, die auf Kinder zugehen müssen, die das Gespräch suchen müssen. Und so sieht das ja auch Renate Bühn. Die musste damals selbst und von sich aus das Schweigen über die sexuelle Gewalt brechen und hat danach auch nicht wirklich Unterstützung bekommen. Im Impulspapier, an dem sie vor kurzem mitgearbeitet hat, fordert Bühn deswegen auch, dass Familien nicht immer Privatsache sein können. Klar, Familien sind ein Raum, der sehr geschützt sein sollte vor staatlichen Eingriffen. Aber an manchen Stellen müsse man den Raum Familie eben doch politisieren. Eine Forderung von Bühn: Wenn Sorgeberechtigte ein Kind schädigen oder zulassen, dass dem Kind etwas passiert, dann muss dieses Kind das Recht haben, auszuziehen. losgelöst von den Eltern zu leben, steht im Text. Und zwar nicht erst, wenn es volljährig ist. Dafür brauche es unter anderem eine Kultur der Einmischung, steht da. Man muss gegebenenfalls auch Probleme bei anderen Familien ansprechen und für deren Kinder wiederum ansprechbar sein. Weil man muss sich ja auch klar machen, wenn es in einer Familie sexuelle Gewalt gibt, dann vertraut dieses Kind nicht nur dem jeweiligen Täter nicht mehr, sondern es verliert womöglich das Vertrauen zu allen Erwachsenen.
Ja, also als Kind fragt man sich ja schon, warum merken die nichts, ja, warum schützen die mich nicht, ja, wie kann das sein? So, und das ist ja auch die Angst der Kinder, dass sie dann aus der Familie rausgenommen werden, ja. Es muss ja eine Person dann geben, gerade in der Familie, und das ist ja die Angst, und das merken die ja auch, ja, weil die will man ja nicht verlieren. Das ist ja was, ist ja ein existenzielles Abhängigkeitsverhältnis.
Sagt Renate Bühn. Und Sabine Andresen?
Ja, das gehört ja auch zu den Täterstrategien. Diese Geheimhaltungspflicht, die dem Kind auferlegt wird, etwa indem dem Kind gesagt wird, wenn du das erzählst, dann komme ich ins Gefängnis und dann sind Mama und du ganz alleine und ihr habt kein Geld mehr.
Das kann übrigens wirklich ein großes Problem sein, dass zum Beispiel Frauen oft finanziell vom Täter abhängig sind, dass sie sich deswegen nur schwer trennen. Oder die Hürde dafür zumindest noch mal höher wird. Oft ist das aber auch nur eine Drohung.
Und hinzu kommt, gerade wenn es ein Elternteil ist oder ein Großelternteil ist oder der ältere Bruder ist, natürlich gibt es zunächst einmal lange auch Anteile der Liebe oder der Zuneigung, also diese ambivalenten Gefühle, denen ein Kind dann ausgesetzt ist und die es ja gar nicht sortieren kann. Eigentlich ist es mein Papa und manchmal spielt er auch so toll Fußball mit mir, aber alle drei Tage kommt er in mein Zimmer abends und dann macht er Dinge, für die ein Kind ja häufig auch gar keine Worte hat und die ein Kind auch nicht verstehen kann.
Und diese Sprachlosigkeit hält oft noch an, auch wenn der Missbrauch vorbei ist. Wenn es zum Beispiel zu wenig Angebote zur Bewältigung oder zur Aufarbeitung gibt. Eine Sache, auf die eigentlich alle unsere GesprächspartnerInnen zu sprechen kommen, ist dabei Macht. Damit hat sexuelle Gewalt ja viel zu tun, vor allem mit Machtmissbrauch. Das ist so bei Gewalt von Männern gegen Frauen, wenn Männer ihre körperliche Überlegenheit ausnutzen. Oder bei sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz, wo berufliche Machtverhältnisse oft eine Rolle spielen. Und mehr als überall anders ist das der Fall bei sexueller Gewalt gegen Kinder. Die Täter nutzen aus, dass Kinder körperlich und mental unterlegen sind, dass sie sich nicht wehren können und vielleicht auch noch gar nicht richtig verstehen, was da passiert. Und besonders schlimm ist es deshalb, wenn die TäterInnen Elternteile oder Vertrauenspersonen und die Kinder von ihnen abhängig sind. Und das ist einer der Punkte, für den der Betroffenenrat heute kämpft. Vorreiterinnen wie Renate Bühn waren für den Kampf total wichtig. Vermutlich auch dafür, dass es Einrichtungen wie den Betroffenenrat oder die Unabhängige Aufklärungskommission überhaupt geben kann. Das sagt auch Sabine Andresen, die heute die Aufklärungskommission leitet.
Die Frauenbewegung und die Selbsthilfegruppen seit den Ende der 1970er und der 1980er Jahre, die haben ganz wesentlich dazu beigetragen, gerade das Thema sexuelle Gewalt in der Familie in die Gesellschaft zu tragen. Sie haben nur nicht das Gehör gefunden, dass dann 2010 doch deutlich wurde und sehr viel größer war.
2010, sagt Sabine Andresen. Das ist das Jahr, in dem sich plötzlich viel bewegt, in dem Deutschland schon einmal wachgerüttelt wird, so wie es dann auch in den letzten Jahren bei den Fällen in NRW passiert ist. 2010 ist das Jahr, an dem der massenhafte Missbrauch von Kindern in kirchlichen Schulen auffliegt. Und das Jahr, in dem die Machtstrukturen, von denen auch Renate Bühn gesprochen hat, zum ersten Mal richtig hinterfragt werden. Und darüber sprechen wir das nächste Mal.
Aber das, was in der Burg geschah, blieb in der Burg und hatte nichts zu tun mit dem Alltag in der Schule. Und es waren auch nur sehr wenige Erwachsene, die quasi einen Einblick hatten in die Art und Weise und wie die Jugendarbeit organisiert war und stattfand.
Vor aller Augen ist ein FAJO Original produziert von der Süddeutschen Zeitung. Wenn ihr jetzt Hilfe sucht oder einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu dem Thema, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Es gibt dort zum Beispiel auch die Nummer für das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Das ist bundesweit erreichbar, kostet nichts und ist total anonym. Da können sich Betroffene von sexueller Gewalt melden, Angehörige und eigentlich jeder und jede, der oder die Rat braucht. Die Nummer ist 0800 22 55 530. Redaktion dieses Podcasts hatten Marisa Gierlinger, Jana Stegemann und ich, Vincent Vitus Leitgeb. Produktion und Regie Carlo Sarski. Sounddesign Bonnie Stoev. Redaktion FAJO Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAJO Tristan Lehmann und Luca Hirschfeld.